ihr gekommen seid. Schön, dass ihr live vor dem Computer zuschaut auf www.joelmediatv.de. Und wenn ihr es vielleicht gesehen habt, heute haben wir die Folge vom letzten Mal hochgeladen. Das heißt, wenn ihr letztes Mal verpasst habt und den Anschluss zu heute noch sucht, könnt ihr im Anschluss dann euch noch die letzte Folge online anschauen. Wir haben heute viel vor, nachdem wir die letzten beiden Wochen uns mit Offenbarung 11, Vers 1 beschäftigt haben, werden wir heute den Sprung wagen zu Vers 2. Aber bevor wir das tun, haben wir eine interessante Frage. Und bevor wir die beantworten, haben wir etwas zu tun. Was haben wir zu tun? Wir wollen gemeinsam beten. Genau, und ich lade euch ein, vor dem Bildschirm mit mir und mit uns gemeinsam niederzuknien für ein Anfangsgebet. Lieber Vater im Himmel, wir möchten dir von Herzen Dank sagen, dass wir jetzt dein Wort aufschlagen dürfen. Hab Dank, dass du uns reinigst von aller Schuld und dass deine Gnade jeden Tag neu ist und dass wir wissen dürfen, dass wir in dir sicher sind, solange wir uns in dir befinden. Hab Dank für alles, was du uns geschenkt hast, auch heute, und dass du uns zu dir gezogen hast. Und hab Dank jetzt auch für die Gelegenheit, dein Wort zu studieren. Schenk du uns deinen Heiligen Geist und gib, dass wir verstehen, was wir lesen. Amen. Amen. So, hallo und herzlich willkommen. Wir haben eine interessante Frage gehabt und diese Frage basiert auf einem Bibeltext. Das ist immer gut, wenn die Fragen auf einem Bibeltext basieren. Ihr könnt auch weitere Fragen stellen und ist jetzt auch eingeblendet, vermutlich gleich, fragen@joelmediatv.de. Da könnt ihr eure Fragen loswerden. Zum Beispiel wie diese Frage hier. Und zwar geht es um einen Text in 5. Mose 22. Vers 5, also irgendwie haben wir jetzt momentan gerade so die Verordnungen der Mosebücher in unseren Fragen. Da hätte es auch so eine ähnliche Frage gehabt. Das ist eine sehr interessante Frage. Es heißt hier nämlich, eine Frau soll keine Männersachen auf sich haben, in Vers 5, und ein Mann soll keine Frauenkleider anziehen, denn jeder, der dies tut, ist dem Herrn, deinem Gott, ein Gräuel. Die Frage war jetzt gewesen, wie sieht das heute aus, warum sagt die Bibel das und ist hiermit nur Kleidung gemeint oder was ist so das allgemeine biblische Zeugnis, die allgemeine biblische Meinung über Männerkleider, Frauenkleider und so weiter. Also halten wir fest, zunächst einmal ist der Vers an sich recht deutlich, oder? Die Bibel sagt ziemlich präzise, der Mann oder die Frau soll keine Männersachen anziehen und der Mann soll keine Frauenkleider anziehen. Also da gibt es jetzt relativ wenig dran zu deuteln. Ich habe nachgeschaut, ob dieses Wort nur Kleidung meint oder mehr. Das Wort kann bedeuten Kleidung, es kann auch bedeuten Laken oder Gewand, aber es meint tatsächlich immer irgendwie also Stoff, der sozusagen den Körper bedeckt. Ja, also das ist das, worum es geht. Es geht tatsächlich um hier die Kleidung. Und wir wollen uns einige Bibelstellen uns anschauen, denn die Frage kann man sich ja jetzt schon stellen, okay, es ist eine Sache zu wissen, okay, die Bibel sagt, Mann und Frau sollen optisch zu unterscheiden sein, durch ihr Äußeres, durch ihre Kleidung. Die Frage, die man sich schon stellen kann, ist aber, warum ist das so? Aus welchem Grund möchte Gott, dass Mann und Frau unterschiedlich gekleidet sind? Zu einem bestimmten Punkt. Und danach werden wir noch ein paar praktische Punkte ansprechen. Das ist ganz spannend. Schauten wir einmal einige Bibelstellen an. Zum Beispiel in 1. Mose 35, Vers 2. Und das hat jetzt erstmal nichts mit Männer- und Frauenkleidung zu tun. Erstmal gar nichts. Wir wollen nur einige Prinzipien etablieren, was die Bibel überhaupt über Kleidung sagt und warum, was für eine Bedeutung Kleidung in der Bibel hat, okay? Unser Ziel ist jetzt herauszufinden, was für eine generelle Bedeutung hat Kleidung in der Bibel und dann werden wir verstehen, warum Männer und Frauen unterschiedliche Kleidung anziehen sollen. In 1. Mose 35, Vers 2, das ist die Geschichte, worum geht es in 1. Mose 35? Wenn ihr dem Bibelleseplan der Generalkonferenz gefolgt seid bisher, dann habt ihr das gestern gelesen. Das wäre gestern dran gewesen. 1. Mose 35, Vers 2. Worum geht es in 1. Mose 35? Weiß das jemand? Was passiert in 1. Mose 35? Genau, Jakob kommt zurück nach seiner langen Reise, nach seinem langen Aufenthalt in Padan Aram. Er kommt zurück, er wohnt eine kurze Zeit in Sichem und dann kommt er nach Bethel Und Gott erscheint ihm auf dem Weg nach Bethel und sagt ihm, dass er nach Bethel gehen soll. In Vers 2 lesen wir, da sprach Jakob zu seinem Haus und zu allen, die bei ihm waren, tut die fremden Götter von euch weg, die in eurer Mitte sind, und reinigt euch und wechselt eure Kleider. Jakob und seine Familie sollen ihre Kleider wechseln. Warum sollen sie ihre Kleider wechseln? Nach diesem Text. Was soll der Kleiderwechsel symbolisieren? Ein Wechsel des Geistes, ein Wechsel der Gesinnung, nicht wahr? Eine Bekehrung. Sie sollen sich übrigens nicht nur, wollen gleich den Punkt nochmal hier nach Hause bringen, nicht nur ihre Kleider wechseln. Vers 4 heißt es, da lieferten sie Jakob alle fremden Götter aus, die in ihren Händen waren, samt den Ringen, die sie an ihren Ohren trugen, und Jakob verbarg sie unter die Binde, die bei sich im steht. Also es ging nicht nur um die Kleidung, es ging auch um den Schmuck. Und das Ablegen desselben und die Änderung der Kleidung war ein Ausdruck der inneren Gesinnungswandlung. Okay? Also der Wechsel der Kleider steht für Wechsel der Gesinnung. Ein anderes Beispiel, das wir anschauen können, ist in 1. Mose 41. Nur mal um einige Beispiele hier zu nennen. 1. Mose 41 und dort Vers 14. 1. Mose 41, Vers 14. Worum geht es in 1. Mose 41? Wer kennt die Geschichte in 1. Mose 41? Das sind die Träume des Pharao, nicht wahr? Wir haben jetzt keine Zeit, die zu wiederholen. Die Träume von den Kühen und von den Ehren. Vers 14, da sandte der Pharao hin und ließ Josef rufen, und sie entließen ihn schnell aus dem Kerker, aus dem Loch, aus dem Gefängnis. Er aber ließ sich scheren und wechselte seine Kleider und ging zum Pharao hinein. Jetzt, warum hat der Josef seine Kleider gewechselt? Der hat sich ja nicht bekehrt an dem Punkt, nicht wahr? Er war schon vorher bekehrt. Aber warum hat er seine Kleider gewechselt? Ja? Ganz genau, also wenn man jahrelang im Gefängnis, im Loch sitzt, dann sind die Kleider nicht die allerschönsten, das ist richtig. Und was wir ebenfalls beobachten können, auch wenn es nicht unbedingt eine Gesinnungsänderung ist, ist es doch eine Änderung seiner Identität. Vorher war er ein Gefangener, jetzt ist er ein Freier. Und in wenigen Minuten, wissen wir, ist er gleich der Premierminister von Ägypten, nicht wahr? Also Kleiderwechsel deutet also einen Gesinnungswechsel an, es deutet auch einen Identitätswechsel, einen Wechsel der Stellung. Das heißt, Kleider deuten nicht nur meine Gesinnung an, sondern sie zeigen auch, repräsentieren meine Stellung. Ihr kennt auch die Festgewänder. Ihr wisst, der Josef hat ein besonderes Gewand bekommen, nicht wahr? Und das sollte zeigen, dass er eine besondere Stellung hat bei seinem Vater. Schauen wir noch ein Beispiel an. In 1. Mose 37, alles jetzt Beispiel aus 1. Mose, man könnte das durch die ganze Bibel verfolgen. In 1. Mose 37, Vers 34. Erste Mose 37, Vers 34.
Jakob zerriss seine Kleider.
Genau, es heißt hier, und Jakob zerriss seine Kleider und legte Sacktuch um seine Lenden und trug lange Zeit Leid um seinen Sohn. Wofür? Warum hat Jakob sein Kleid zerrissen? Ich meine, das gibt es ja ganz oft. Ihr kennt ja auch die Stellen, wo der hohe Priester sein Kleid zerreißt und Könige ihr Kleid zerreißen. Warum hat man das getan? Warum hat man das Kleid zerrissen? Eine Trauer. Und was sollte damit ausgedrückt werden? Dass man sich demütigt, ja, noch genauer, noch präziser. Warum zerreißt man das Kleid?
Diese Freude ist dahin, ist gestorben.
Ja, tot. Schlagt mal mit mir auf, Joel. Joel 2. Da wird diese Parallele ganz deutlich. Joel 2. Genau, wo habe ich? Ja, komm. Genau hier. Joel 2, Vers 13, da heißt es, zerreißt eure Herzen und nicht eure Kleider. Das heißt, dieses äußere Kleider zerreißen war nur ein Symbol für etwas, was innen drin stattfinden sollte, nämlich für das Herz zerreißen. Und als Jakob seinen geliebten Sohn Josef verloren hat, als er gedacht hat, er ist zerrissen worden von einem Tier, dann hat es ihm das Herz gebrochen. Also es hat ihm das Herz zerrissen. Ja? Und wenn jemand das Herz zerrissen hatte, wenn er so traurig war, dass ihm das Gefühl ist, alles reißt in ihm, dann hat er das äußerlich ausgedrückt, indem er sein Kleid zerrissen hat. Ganz oft ist im Alten oder in der Bibel ist so, dass die äußeren Handlungen etwas Innerliches darstellen sollen, nicht wahr? Der Schmerz, genau, dieses zerreißende Erlebnis, der Schmerz. Auch wir hier finden wir, dass das Kleid oder das, was die Kleidung ausdrücken soll, in dem Fall das zerrissene Kleid, soll etwas über die Identität, über den Charakter, über das Innenleben der Person ausdrücken. Wir können uns noch ein Beispiel anschauen in 2. Mose 19. 2. Mose 19. Vers 10 und 14. Genau, wir müssen es laut hier lesen, Vers 10. Da sprach der Herr zu Mose: Geh zum Volk und heilige sie heute und morgen, und sie sollen was tun? Sie sollen ihre Kleider waschen. Seht ihr den Zusammenhang zwischen Kleider waschen und heiligen, nicht wahr? Das Herz waschen. Sie sollen sich heiligen, ihre Herzen heiligen, und sie sollen auch ihre Kleider waschen. Und auch hier ist das Eigentliche, worum es geht, natürlich nicht das Kleiderwaschen, sondern das Herz heiligen, nicht wahr? Das Eigentliche ist die Trauer, das Eigentliche ist die Heiligkeit, das Eigentliche ist die Bekehrung. Und das Kleid zerreißen oder das Kleid wechseln oder das Kleid waschen ist nur eine äußere Handlung, ja, die das illustrieren soll. In Vers 14 habt ihr das noch einmal. Da stieg Mose vom Berg herab zum Volk und heiligte das Volk. Und sie wuschen ihre Kleider. Also wir können sehen, durch die ganze Bibel immer wieder soll das, was jemand anhat, ausdrücken, wie es in ihm aussieht. Und dementsprechend können wir jetzt Rückschlüsse darüber ziehen, was wir generell, egal ob Mann oder Frau, wie wir uns kleiden sollten, nicht wahr? Wenn wir an einen ordentlichen, an einen sauberen Charakter denken, wir wollen ein sauberes Herz haben, ein reines Herz, dann sollen wir auch eine reine Kleidung tragen, nicht wahr? Irgend nicht wie rumlaufen wie Schmutzfinken. Wir wollen geordnete Gedanken haben, deswegen wollen wir uns auch ordentlich anziehen, ja? Und so kann man gewisse Rückschlüsse ziehen, wobei man keine strengen Regeln aufstellen sollte. Und es sicherlich auch kulturelle Unterschiede gibt, und es ist auch gut und schön so. Aber so prinzipielle, generelle Richtlinien kann man schon aus diesem Prinzip erkennen, dass unser äußeres Auftreten etwas darüber aussagt, wie wir auch innen drin sind. Nicht wahr? Und ich glaube, auch wenn man das in der Gesellschaft sieht, ist das etwas, was man immer wieder betrachten kann. Nicht wahr? Menschen kleiden sich so, wie sie sich fühlen oder wie sie glauben, dass sie sind. Es gibt noch einen interessanten Punkt, wo das ist nur peripher, da hat es nur am Rande was damit zu tun. Schaut mal mit mir in 5. Mose 22. Das finde ich sehr interessant. Da bin ich beim Studium nur drauf gestoßen und ich wollte es euch nicht vorenthalten. Es gibt einige Stellen, wo dieses hebräische Wort Simla nicht nur für Kleidung verwendet wird, sondern auch für Laken oder für Tuch. Ja? Und da gibt es eine interessante Geschichte, eine interessante Regel, eine interessante Rechtsvorschrift, die jetzt nicht ganz direkt was mit unserem Thema zu tun hat, aber doch in gewisser Art und Weise. In 5. Mose 22, Vers 17, da geht es um die Frage, was mache ich oder was soll getan werden, wenn eine frisch verheiratete Frau von ihrem Ehemann, von ihrem neuen Ehemann verleumdet wird. Im konkreten Fall ging es darum, dass ein Mann heiratet eine junge Frau, eine Frau und behauptet im Nachhinein, nach der Hochzeitnacht, sie war keine Jungfrau. Sie hat mich betrogen und sie hat etwas vorgegeben, was sie nicht ist. Und da es da keine Zeugen dafür so richtig gibt, kann man das nicht nachprüfen. Und da gibt es jetzt folgende Regeln, Vers 17. Und siehe, er legt dir Dinge zur Last, die sie ins Gerede bringen, indem er spricht, ich habe an deiner Tochter die Zeichen der Jungfräulichkeit nicht gefunden, aber dies sind doch die Zeichen der Jungfräulichkeit meiner Tochter. Und sie sollen das Tuch vor den Ältesten der Stadt ausbreiten. Ein bisschen interessante Rechtsvorschrift. Das heißt, was passiert ist, wenn so etwas einer jungen Frau passiert ist, dass der Mann sie verleumdet hat, weil dann konnte man sie wieder los, unter Umständen wieder loswerden und dafür vielleicht noch finanziell der Gewinn machen mit, unter Umständen. Und die Frau jetzt völlig verzweifelt ist, wie soll ich beweisen, dass ich Jungfrau war? Dann sollte sie zu ihrem Vater gehen und der Vater sollte die Männer der Stadt im Stadttor versammeln und sollte dann in einer öffentlichen Gerichtsverhandlung das Tuch der Hochzeitsnacht ausbreiten. Das Laken. Jetzt, das ist sehr, sehr interessant. Aus einem bestimmten Grund. Ihr werdet sagen, warum erzählt er das jetzt? Wie beschreibt die Bibel, kurze Frage, woran erkennt man, dass die Frau jungfräulich gewesen ist? Woran erkennt man das? Man erkennt es an dem Blut auf dem Tuch. Frage. Wie werden die 144.000 am Ende der Zeit beschrieben? Sie werden beschrieben als jungfräulich. Geht mal ganz kurz mit mir zur Offenbarung 22. Offenbarung 14, Entschuldigung, Offenbarung 14. Und zwar Vers 4. Die 144.000. Da heißt es in Offenbarung 14, Vers 4. Diese sind es, die sich mit Frauen nicht befleckt haben, denn sie sind jungfräulich, geistliche jungfräulich. Ja, sie haben sich nicht mit den Huren Babylons eingelassen. Diese sind es, die dem Lamm nachfolgen, wohin es auch geht. Diese sind aus den Erstlingen erkauft worden als Erstlinge für Gott und das Lamm. Jetzt, das heißt, am Ende der Zeit gibt es eine Gruppe von Menschen, die werden als Jungfrauen bezeichnet. Gibt es jemanden, wie in unserem Beispiel in 5. Mose, der sie anklagt und sagt, ihr seid gar keine Jungfrauen? Satan, er verleumdet sie, nicht wahr? Satan heißt der Diabolos, heißt er der Verleumder. Er klagt sie an und sagt, ihr seid gar keine Jungfrauen. Ihr seid gar keine Jungfrauen. Nun, in gewisser Weise hat er sogar recht, denn wir alle haben gesündigt, nicht wahr? Im Gegensatz zu der Jungfrau aus unserem Beispiel. Was also beweist vor dem gesamten Universum, dass die 144.000 jungfräulich sind? Was muss man vor dem gesamten Universum ausbreiten? Ein Tuch, das mit Blut befleckt ist. Und wo kommt dieses mit Blut befleckte Tuch vor? In Offenbarung 19, nicht wahr? Schaut mal in Offenbarung 19. Ist das nicht ein schönes Bild? In Offenbarung 19, Vers 13, wenn Jesus wiederkommt, sagt die Bibel, Offenbarung 19, Vers 13, und er ist bekleidet mit einem Gewand, das in was getaucht ist? Blut. Das heißt, wieder haben wir ein Gewand. Dieses Kleid, wie man gesagt, das Gewand, das Wort Gewand im Hebräischen kann auch bedeuten Laken. Ich weiß, das ist ein und dasselbe. Dieses Laken, das mit Blut befleckt ist, war der Beweis dafür, dass die Frau jungfräulich ist. Und dieses in Blut getauchte Gewand Jesus, dass er für mich gestorben ist, wird vor dem ganzen Universum das Beweisstück sein, dass wir jungfräulich sind. Wiederhergestellte Jungfrauen sozusagen. Dass er für uns die Schuld bezahlt hat. Ist ein schönes Bild? Das ist, fand ich sehr interessant. Und das bedeutet auch hier, dass dieses Laken letztendlich etwas ausdrücken sollte über die Unschuld der Person. Also fassen wir alles zusammen, was wir bis hierhin gesagt haben. Das war nur ein kleiner Ausflug. Kleider stellen dar in der Bibel, wie die Person denkt oder was sie fühlt oder was sie ist oder wie sie eben nicht ist. Und wenn wir das jetzt herausgefunden haben, dass die Kleider etwas ausdrücken über die Identität der Person, warum soll dann ein Mann keine Frauenkleider tragen und warum eine Frau keine Männerkleider? Warum? Um die Identität zu bewahren, ja. Um zu zeigen, dass Mann und Frau von Gott unterschiedlich geschaffen sind, ja. Ja,
also, schon sehr eindeutig.
Ja, das heißt, auf der einen Seite ist natürlich der äußere primäre Zweck, oder dass man Konfusion und Verwirrung vermeidet, wenn alle gleich aussehen, dann fragt man sich, ist das jetzt eine Frau, das ist ein Mann. Aber der tiefer liegende Grund ist tatsächlich der, dass Gott zeigen möchte, dass Mann und Frau unterschiedlich geschaffen sind, mit bestimmten Eigenschaften. Frauen haben bestimmte Eigenschaften, die Männer nicht haben, und Männer haben bestimmte Eigenschaften, die Frauen nicht haben. Beide sind gleichwertig vor Gott, aber Gott möchte, dass sie auch so sind, wie sie sind und nicht versuchen, eine andere Rolle einzunehmen, als wie Gott sie geschaffen hat. Ja? Gott freut sich über jede Frau, dass sie eine Frau ist. Er möchte nicht, dass die Frauen denken, sie müssten irgendwie sein wie Männer. Und Männer, Gott möchte auch nicht, dass die Männer denken, sie müssten so werden wie Frauen, sondern Gott ist froh, dass jede Frau eine Frau ist und dass jeder Mann ein Mann ist. Und das kann und soll ausgedrückt werden auch durch die Kleidung.
Mhm. Wechselt, diese Rolle.
Ja, ganz genau.
Heute ist ja das, ja. Heiraten.
Ja.
Ich meine, das wollte zeigen, der Mann ist Mann und Frau hat seine Eigenschaft im Mann.
Ganz genau. Das ist
verwechselt, diese.
Ja.
Die Frau muss geboren Kind und der Mann, das
Danke ganz kurz für den Livestream. Hier war ein interessanter Hinweis darauf, dass es so ähnlich ist wie in Sodom und Gomorra auch dann. Und das ist sehr richtig. Einige praktische Bemerkungen noch, weil bei diesem Thema, für die meisten ist das völlig irrelevant, Kleidung, das ist, ist doch vollkommen egal, ich ziehe mich an, wie ich will. Und für manche, die machen da fast eine Religion draus, nicht wahr? Und wollen genau wissen, was sagt die Bibel, wie lang soll jetzt der Ärmel sein, wie hoch soll der Stiefel sein und so weiter. Offensichtlich sollten wir Extreme vermeiden. Eine Frau, die ich sehr schätze, die auf diesem Gebiet sehr viel zu sagen gehabt hat, hat zwei Prinzipien genannt, wonach man sich anziehen sollte. Könnt ihr raten, was das die beiden Prinzipien sind? Die entscheidend sind, wie man sich als Frau oder natürlich auch als Mann anziehen sollte. Okay, Schlichtheit könnte ein Prinzip sein, ja?
Bequeme, saubere Kleidung, keine Aufreißung.
Genau, ja. Sie nannte zwei entscheidende Kriterien, Gesundheit und Komfort. Gesundheit und Komfort. Dass es komfortabel ist, dass es gut passt, dass ich mich wohlfühle und dass es gesund ist. Und es gibt immer Extreme, nicht wahr? Zu ihrer Zeit, als sie das schrieb, gab es zwei Extreme. Das eine Extrem war, dass die Frauen so unglaublich fraulich wie möglich aussehen wollten, mit extrem langen, großen, weiten Röcken. Kennt ihr so aus dem 19. Jahrhundert diese großen, langen Reifröcke, zentimeterweise den Dreck von der Straße mitgeschleift haben? Das war sehr ungesund, nicht wahr? Weil wenn dann jetzt rede ich hier schon mehr Frauenkleidung, naja, egal. Dass dieser, wenn er den Schmutz der Straße mitgenommen hat und dann den Regen und dann war er nass und dann haben sie sich verkühlt an den Fersen und dann wurden sie krank und so weiter. Als das dann erkannt wurde, dass das sehr schädlich und sehr ungeschickt ist, ist man ins Gegenteil verfallen. Das war in Amerika. Das ist gerade die Zeit, wo sie auch darüber gesprochen hatte. Und dann hat man das sogenannte American Dress erfunden. Und das sah so aus. Könnt ihr euch irgendwie vorstellen, wie ein Mann im 19. Jahrhundert aussah? So mit Hose, Weste, Mantel, Zylinder, Stiefeln. Habt ihr so ein Bild vor Augen? Und genauso sahen die Frauen auch dann aus. Mit Zylinder, mit Weste, mit Mantel, mit Hosen und mit Stiefeln. Also nichts gegen Stiefeln für Frauen, aber so könnt ihr das Bild euch vorstellen. Und die Frauen wollten jetzt genauso aussehen wie die Männer. Und genau dagegen spricht die Bibel. Die Bibel spricht dagegen, dass wir in das eine Extrem verfallen, zu unserer Ungesundheit, und in das andere Extrem, dass wir genauso aussehen wollen wie die anderen. Weil die Bibel ganz offensichtlich zeigt, dass Männer und Frauen unterschiedlich sind. Und das ist gut so, das ist genauso gewollt. Und ein wichtiges Prinzip ist, dass man das nicht zum wichtigsten Prinzip macht, sondern dass man immer ausgewogen und schlicht, komfortabel sich kleidet. Übrigens ein Wort noch dazu, manch ein Christ glaubt, es wäre besonders christlich, wenn er so weltfremd wie möglich aussieht. Ja? Je weltfremder und je grauer und je sackbezogener, desto christlicher. Das stimmt nicht, okay? Das ist ein absoluter Irrtum. Wir können uns so anziehen, wie es uns gefällt, solange es mit den grundsätzlichen Prinzipien der Bibel in Harmonie ist, nicht wahr? Es gibt keinen Preis darauf, weltfremd auszusehen. Genau das Gegenteil ist der Fall. Die Bibel möchte nicht, dass wir uns unnütz irgendwie lächerlich machen. Aber wenn Gesundheit in Gefahr ist, wenn Moral in Gefahr ist und andere Dinge, dann gelten die biblischen Prinzipien. Und das gilt sowohl für die Männer als auch für die Frauen. Und ich hoffe, damit konnten wir ein bisschen Licht in diese Frage bringen. Wenn ihr mehr interessante Fragen habt oder noch vertiefende Fragen habt zu allen möglichen Themen, die irgendwie zu tun haben mit diesem Buch der Bibel, dann könnt ihr eure Fragen stellen unter fragen@joelmediatv.de. Sollte jetzt auch eingeblendet sein. Ist es eingeblendet? Es ist eingeblendet. joelmediatv.de. Könnt ihr eure Fragen stellen. Jetzt kommen wir zur Offenbarung. Und zwar zur Offenbarung 11, Vers 2. Und ich habe mich letzte Woche geärgert, dass wir letzte Woche nicht mehr geschafft haben, zu Vers 2 zu kommen. Dafür haben wir heute genügend Zeit für Vers 2. Ich habe mich letzte Woche schon gefreut darauf, weil es wirklich sehr, sehr spannend wird. Und ich hoffe, ihr habt schon genügend Spannung mitgenommen. Wir hatten in Vers 1 nur noch mal kurz als Wiederholung, ohne dass wir es lange vertiefen wollen, darüber gesprochen, dass der Johannes, der ein Symbol ist für das Volk Gottes, eine Messrute bekommt, nicht wahr? Können wir ganz kurz wiederholen, wozu bekam er diese Messrute? Zu messen, ja genau, aber was bedeutet das Messen in der Prophetie? Zum Wiegen richten, genau, zum Richten, ich war zum Kontrollieren, also zum, er ist ein Symbol für das Untersuchungsgericht. Das haben wir lang und ausführlich beschrieben, ich war der Aufbau des Tempels. Und er sollte den Tempel messen und den Altar, ihr könnt euch erinnern an den Räucheraltar, und die darin anbeten. Das heißt, es ging darum, um das himmlische Untersuchungsgericht im Himmel, im Allerheiligsten ab 1844, aber das auch mit zu tun hat, dass wir als Menschen von Gott geprüft werden. Denn Gott hat die Angewohnheit, dass jeder Mensch, der erlöst wird, auch von ihm geprüft wird, ob er diese Erlösung auch annimmt und darin bleiben möchte oder ob er einfach nur aus Begeisterung Ja geschrien hat, aber in Wirklichkeit sein Leben danach ausgerichtet hat. Das haben wir ausführlich betrachtet, haben auch die Prinzipien des Untersuchungsgerichtes nochmal letzte Woche verdeutlicht anhand vieler Geschichten in 1. Mose. Ihr erinnert euch an Kain und Abel und wie Gott immer wieder untersuchende Fragen stellt. Nicht wahr? Er sagt, wo bist du, Adam? Wo ist dein Bruder, Kain? Wer hat dir gesagt? Immer Untersuchung, nicht wahr? Obwohl er die Antwort weiß, möchte in uns den Prozess in Gang bringen. Und er möchte auch den Engeln zeigen im Himmel, warum er Person X und Y in den Himmel nimmt und Person Z nicht. Ja? Die Engel können nicht ins Herz schauen. Und er öffnet das, er öffnet die Bücher, er zeigt, warum was entschieden worden ist. Also, und da wir gesagt haben, Kapitel 11 ist eigentlich die Weiterführung von Kapitel 10, wissen wir, es geht in Kapitel 10 um 1844, wir haben gesehen, es geht darum, die dreifache Engelsbotschaft zu verkündigen. Jetzt in Vers 11, Kapitel 11, Vers 1 hatten wir das Untersuchungsgericht. Jetzt gehen wir weiter zu Vers 2 und wir lesen mal Vers 2 und dann wollen wir ein bisschen sortieren, was da steht. In Vers 2 heißt es, aber den Vorhof, der wo ist, außerhalb des Tempels ist, lass aus und miss ihn nicht. Denn er ist wem gegeben? Den Nationen oder den Heidenvölkern übergeben worden und sie werden die heilige Stadt, was tun? Zertreten, wie lange? 42 Monate. Also halten wir fest, das ist im Prinzip, gehört noch im Kontext zu Vers 1, nicht wahr? Der Johannes bekommt die Messroute, Auftrag ist, miss den Tempel, miss den Altar. Mist, die im Tempel drin sind und anbeten, Mist das Allerheiligste. Und zweite Regel, lass den Vorhof aus, miss ihn nicht. Okay? Mist den Vorhof nicht, denn warum soll der Vorhof nicht gemessen werden? Er ist den Nationen gegeben werden oder den Heidenvölkern. Für wie lange? 42 Monate. Jetzt als Bibelstudenten, die wir schon so weit gekommen sind, sollten bei euch drei rote Alarmlichter angehen. Bei welchem Wort sollten bei euch drei rote Alarmlichter angehen? Pling, 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 kenne ich schon. Pling, 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 pling. Was kennt ihr hier schon? 42 Monate, genau. Ist es bei euch auch so gewesen, dass es bei 42 Monaten euch pling, pling, pling anging? So ein bisschen, oder? Hoffentlich. 42 Monate habt ihr schon mal gehört, oder? 42 Monate ist etwas, was in der Bibel immer wieder vorkommt. Wir werden gleich noch ausführlich darüber sprechen. Dazu gleich noch mehr. Also fangen wir mal ein bisschen systematisch an. Ich versuche hier wieder so ein Heiligtum zu zeichnen. Das ist der Vorhof, nicht wahr? Heiliges, Allerheiligstes. Hier soll gemessen werden, hier nicht. Hier sind die Heiden. Frage. Sollten Heiden im Vorhof sein? Ja oder nicht? Ja oder nein? Sind sie da immer gewesen? Ist der Vorhof dazu da, dass er von den Heiden zertreten wird? Nein. Das heißt, dieses Ereignis, wir gehen Stück für Stück vor, nicht wahr? Dass der Vorhof, was auch immer damit gemeint ist, von den Heiden zertreten wird, ist etwas, was eigentlich so nicht gedacht war. Okay, können wir das folgen? Das ist etwas, was eigentlich nicht hätte passieren sollen. Hätte man eigentlich den Vorhof messen sollen? Soll eigentlich normalerweise der Vorhof mitgemessen werden? Was meint ihr? Na, ganz natürlich, wir können es auch biblisch beweisen. Schlagt mal mit mir auf. In Hesekiel 40, das war ja das Kapitel, das wir auch letztens vor zwei Wochen dazu angeschaut haben. In Hesekiel 40... Vers 17 bis 20. In dieser Vision, als Hesekiel den Tempel misst, das ist sozusagen die Idealvision. Ja? Also Hesekiel beschreibt das Ideal. so hätte es sein können, so hätte es sein sollen, so müsste es eigentlich gemacht werden. Hesekiel 40, Vers 17 bis 20 sagt, und er führte mich in den äußeren, seid ihr schon da? In den äußeren Vorhof, genau. Und siehe, dort waren Kammern und ein Steinpflaster war ringsherum im Vorhof angelegt. 30 Kammern lagen zum Steinpflaster hin. Dieses Steinpflaster war seitlich an den Toren und entsprach der Länge der Tore. Das war das untere Steinpflaster. Und er maß, sagt es, die Breite des Vorhofs von der Vorderseite des unteren Tores bis zur Vorderseite des äußeren Tores am inneren Vorhof. 100 Ellen gegen Osten und gegen Norden. Und das Tor am äußeren Vorhof, das nach Norden schaut, maß er nach seiner Länge und Breite. Also, idealerweise, wenn man den Tempel misst, würde man nicht nur den Vorhof, nicht nur das Allerheiligste messen, sondern das Heilige, man würde auch den Vorhof messen. Das ist das Original, das ist der Plan. Wenn man das Heiligtum misst, misst man alles. Aber aus irgendeinem Grund, aus dem Grund, den wir schon genannt haben, dass die Heiden den Vorhof zertreten, kann er nicht gemessen werden. Das heißt, etwas mit dem Plan gerät schief. Oder sozusagen, wie soll man sagen, es ist nicht so, wie es hätte eigentlich sein sollen. Lass uns das mal in Erinnerung behalten, okay? Es passiert etwas, was eigentlich nicht hätte sein sollen. Und zwar 42 Monate lang mit dem Tempel. Schlag mal mit mir auf einen sehr wichtigen Vers, der uns jetzt sehr hilft, das zu verstehen. In Psalm 79, Vers 1. Psalm 79, Vers 1. Und das ist ein sehr entscheidender Vers, um diesen Abschnitt zu verstehen. Psalm 79, Vers 1. Sagt was? O Gott, es sind wer? Nationen oder Heiden in dein Erbteil eingedrungen. Sie haben deinen heiligen Tempel verunreinigt und Jerusalem zu Trümmerhaufen gemacht. Also halten wir fest. Seht ihr die Parallelen zwischen Psalm 79 und Offenbarung 11, Vers 2? Seht ihr die? Was sind die Parallelen? Nennen Sie mal ganz kurz. Was ist alles parallel? Nationen. Es gibt Nationen, die hineinkommen, ja? Genau, der Tempel, in beiden Fällen kommen sie in den Tempel hinein. Was noch? Was haben sie zu Trümmerhaufen gemacht? Nicht den Tempel? Nein, was steht hier? Jerusalem, genau. Was steht in Offenbarung 11, Vers 2? Was wird da zertreten? Was wird in Offenbarung 11, Vers 2 vertreten? Die heilige Stadt, genau. Wenn wir genau lesen, sehen wir es noch präziser, nicht wahr? Die Heiden sind im Vorhof und sie zertreten die heilige Stadt. Offenbarung 11, Vers 2 sagt, die Heiden sind im Vorhof, im äußeren Bezirk des Tempels, zertreten die heilige Stadt. Psalm 79 sagt, oh Gott, es sind Heiden in dein Erbteil eingedrungen, sie haben deinen heiligen Tempel verunreinigt. Für einen Juden ist es die größte Katastrophe gewesen, wenn Heiden in den Tempel hineinkommen, nicht wahr? Oh. Wir werden gleich ausführlicher betrachten, was das zu bedeuten hat. Habt ihr erstmal die Parallele gesehen jetzt hier? Okay, jetzt wollen wir uns erstmal darüber Gedanken machen, von welchem Zeitabschnitt spricht das? Wir haben einen Hinweis, und zwar ist der Hinweis, es handelt sich um wie viele Monate? 42 Monate. Und wir haben schon gesagt, da macht es hoffentlich bei vielen von uns pling, pling, pling in unserem Kopf. Das haben wir schon mal gehört. 42 Monate. Woher kennen wir 42 Monate? Aus Daniel, das finde ich interessant. Denn wo in Daniel? Du bist der Erste, der in Daniel das gefunden hat. In Daniel kommen 42 Monate nicht vor. Aber fast, fast. Du hast ja eigentlich recht. Du hast ja eigentlich recht. Ich bin nur ein bisschen gemein. 42 Monate kommen in Daniel nicht vor. Da kommen aber 3,5 Zeiten vor. Schon mal gehört von den 3,5 Zeiten oder den 3,5 Jahren? Es gibt nämlich die 42 Monate, die sind das gleiche wie 3,5 Jahre oder Zeiten. Denn, nebenbei gefragt, das könnt ihr ausrechnen, das sind 3,5 Jahre, nicht wahr? Ein Jahr hat wie viele Monate? 12. 2 Jahre haben? 24, 3 haben? 36, ein halbes dazu sind? 42, okay. Und wie viele Tage sind das? Wenn wir bedenken, dass ein jüdisches Jahr 360 Tage hatte? Genau, auch wenn wir es nicht ausrechnen können, wissen wir, dass diese Zahl vorkommt, nicht wahr? 1260 Tage. Jetzt, wer weiß, wie oft diese Zeit, also entweder wird es in der Bibel 42 Monate genannt oder 3,5 Zeiten oder 1062 Tage. Immer durcheinander, aber es ist immer die gleiche Zeitperiode, nicht wahr? Wo kommt die, wie oft, was meint ihr, wie oft kommt die, na, wo kommt sie zum ersten Mal vor? Fangen wir an. Wo kommt die zum ersten Mal vor? Wir wollen sie jetzt systematisch durcharbeiten, nicht wahr? Und schauen, was das bedeutet und warum die hier steht. Wo kommt die zum ersten Mal vor? Eine von diesen drei. Du hast schon das richtige Buch gesagt vorhin. Daniel, in welchem Daniel-Kapitel kommt zum ersten Mal vor? Kommt es in Daniel 1 vor? Nein. Kommt es in Daniel 2 vor? Nein. Okay, wo kommt es zum ersten Mal vor? In Daniel 7, das ist absolut richtig. Schlag mal auf Daniel 7, Vers 25. Wir werden jetzt heute ein bisschen mehr ins Detail gehen. Noch mehr als sonst. Daniel 7, Vers 25. Das ist das erste Mal. Und beschreiben wir kurz, was dort gesagt wird. Was wird dort gesagt? Ich lese mal vor und dann suchen wir kurz die Kerncharakteristiken aus, okay? Er wird freche Reden gegen den Höchsten führen und die Heiligen des Allerhöchsten aufreiben und er wird danach trachten, Zeiten und Gesetze zu ändern und sie werden in seine Gewalt gegeben für eine, zwei Zeiten und eine halbe Zeit. Jetzt, was beschreibt diese 3,5 Zeiten hier? Was wird hier beschrieben? Was wird hier beschrieben? Genau, die Heiligen, wer sind die Heiligen in der Bibel? Gottes Volk, noch präziser, wer sind die Heiligen? Woran erkennt man Heilige? Ja, fast. Offenbarung 14, 12 sagt, die da haben die Gebote Gottes und haben und das ist den Glauben Jesu, nicht wahr? Den Glauben Jesu, die Gebote Gottes sind die Heiligen. Sie werden verfolgt. Von wem? In Daniel 7. Von einem? Nicht von einem Einhorn. Von einem? Kleinen Horn. Von einem kleinen Horn. Hast du schon was zum kleinen Horn gehört in Daniel 7? Ja. Da kommt das kleine Horn vor, nicht wahr? Und das kleine Horn verfolgt die Christen, nicht wahr? Die da haben die Gebote Gottes und den Glauben Jesu Christi. Und zwar für diese 3,5 Zeiten. Und was macht das kleine Horn? Es ändert Zeit und Gesetz. Und was noch? Was noch? Lästert Gott, ganz genau. Wir haben ja in Daniel 7 mehr als 10 charakterisierende Merkmale. Kann jemand von euch kurz mir sagen, wer das kleine Horn in Daniel 7 darstellt? Das ist definitiv das kleine Horn hier, das päpstliche Rom in seiner mittelalterlichen Machtentfaltung, nicht wahr? Wer dazu mehr Fragen hat, wartet darauf, dass in Entscheidung 21 der nächste Vortrag hochgeladen wird auf julmediatv.de. Das ist also Daniel 7, Vers 25, das erste Mal, wo das vorkommt. Ja, wir schauen uns gleich an, was es genau bedeutet, aber wollen erstmal sammeln. Wer weiß, wo es zum nächsten Mal vorkommt? Daniel 9 kommt es leider nicht vor. Nein, auch nicht. Also kommt diese Zeitprophezeiung kommt gar nicht vor. Dieser Zeitabschnitt. Es kommt noch einmal Daniel vor, und zwar ziemlich am Ende, und zwar in Daniel 12. Daniel 12, Vers 7. Daniel 12, Vers 7, das ist sozusagen der Epilog, der Schluss vom Buch Daniel. Wird nochmal zusammengefasst, das Wichtigste. Vers 7. Da hörte ich den in Leiden gekleideten Mann, der oberhalb der Rechten, der Wasser des Flusses war, wie er seine Rechte und seine Linke zum Himmel erhob. Ja, wir haben das ausführlich studiert in Verbindung mit Offenbarung 10, nicht wahr? Und bei dem schwor, der ewig lebt, eine Zeit, zwei Zeiten und eine halbe Zeit. Und wenn die Zerschmetterung der Kraft des heiligen Volkes vollendet ist, so wird das alles zu Ende gehen. Das heißt, was wird hier beschrieben? Während dieser 3,5 Zeiten, was passiert? Wird beschrieben, die Zerschmetterung des heiligen Volkes. Das heilige Volk, also die Christen, werden zerschmettert. Gleiche wie in Daniel 7, nicht wahr? Nur ein bisschen anders ausgedrückt. Und wir lernen noch, wenn die 3,5 Zeiten zu Ende sind, da haben wir die Zeit des Endes. Haben wir schon ausführlich darüber gesprochen, das ist für euch nur Wiederholung. Wir sammeln nur, dass ihr nachher seht, was die Bibel alles über die 42 Monate sagt. Okay? Dass wir uns das nicht ausdenken. Das ist immer das Gleiche. Jetzt, das nächste Mal, wo es vorkommt in der Bibel, ist in Offenbarung 11, Vers 2. Das ist unser Text, nicht wahr? Den wir gerade haben. Was wird da gesagt über die 42 Monate? Offenbarung 11. Nee, das ist Offenbarung 12. Offenbarung 11, das ist der Text, den wir heute studieren. Jerusalem wird zertreten. Jetzt geht irgendwie Parallelen. Hier wird es, wenn die Christen verfolgt, hier werden die Christen zerschmettert und hier heißt es, Jerusalem wird zertreten. Interessant, oder? In der gleichen Zeitperiode heißt es, Jerusalem soll zerschmettert werden und die Heiden kommen in den Vorhof, ja, oder in den äußeren Bezirk des Heiligtums. Okay. Gehen wir weiter. Nächstes Vorkommen. Und zwar in Offenbarung 11. Und zwar Vers 3. Den werden wir dann nächste Woche noch ausführlicher studieren, aber wir können hier schon mal ein bisschen vorspicken. Da heißt es, Offenbarung 11, Vers 3. Und ich will meinen zwei Zeugen geben, dass sie weissagen werden, wie lange? 1260 Tage lang bekleidet mit Sacktuch. Da sagen wir jetzt heute noch nicht so viel darüber, wenn wir nächste Woche ausführlich studieren. Wir nehmen es nur mal der Vollständigkeit auf, dass zwei Zeugen weissagen, okay? Zwei Zeugen weissagen. Während dieser Zeit halten wir ein bisschen in Klammern. Wo kommt es das nächste Mal vor? Diese Zeitprophezeiung. Das ist nämlich etwas, was immer wieder in der Daniel-Offenbarung vorkommt. Du hast es schon angedeutet, welchem Kapitel in Offenbarung? Du hast es schon richtig gesagt, Maritza von. Offenbarung 12. Genau. Offenbarung 12, Vers 6. Dort heißt es in Offenbarung 12, Vers 6. Und die Frau floh in die Wüste, wo sie einen von Gott bereiteten Ort hat, damit man sie dort 1260 Tage lang ernähre. Offenbarung 12, Vers 6. Da heißt es hier, also zusammengefasst, können wir das zusammenfassen mit, die Frau geht in die Wüste. Genau. Die Frau flieht in die Wüste. Übrigens, wer ist in der biblischen Prophetie eine Frau? Die Gemeinde. Seht ihr, wie die parallelen? Ich war, die Christen werden verfolgt, das heilige Volk wird verfolgt. Die Frau wird verfolgt, sie flieht vor der Verfolgung. Und Jerusalem wird zertreten. Ja, das hilft uns jetzt besser zu verstehen, was es bedeutet, Jerusalem wird zertreten, oder? Hilft euch das schon ein bisschen, die Parallelen? Wenn ihr seht, es geht immer um das Volk Gottes, das Volk Gottes, das Volk Gottes. Hilft uns schon besser zu sehen, worum es bei Jerusalem geht, oder? Aber wir haben noch etwas. Offenbarung 12, Vers 14. Das ist ein Paralleltext nochmal dazu. Offenbarung 12, Vers 14. Und es wurden der Frau was gegeben? Zwei Flügel des großen Adlers gegeben, damit sie in die Wüste fliegen kann, an ihren Ort, wo sie ernährt wird. Eine Zeit und zwei Zeiten und eine halbe Zeit. Fern vom Angesicht der Schlange. Haben wir wieder die Frau in der Wüste. Was war das? Vers 14, oder? Frau flieht in die Wüste, ist das Gleiche. Wird ernährt. Das heißt, sie wird von Gott bewahrt. Sie wird von Gott bewahrt. Wie oft haben wir es jetzt bisher, diese Zeitprophezeiung in der Bibel? Wer hat mitgezählt? Eins, zwei, drei, vier, fünf, sechs. Das ist ja nur, eins, zwei, drei, vier, fünf, sechs, nicht wahr? Wäre das schön, wenn wir noch eine finden würden, oder? Ganz genau, 13, Vers 5, das ist die letzte. Es sind nämlich tatsächlich genau 7 Mal kommt das vor. Jetzt sagt mir, das ist doch kein Zufall, oder? Genau 7 Mal kommt diese Zeitprophezeiung vor. Und Offenbarung 13, Vers 5 ist das letzte Mal. Und da haben wir was? Und es wurde ihm, wer ist ihm? Das Tier aus dem Nicht, dass sie aus dem Abgrund, nein, das ist offenbar Geld. Aus dem Meer, genau, das ist hier aus dem Meer. Das aussieht wie ein Panther und ein Bär und ein Löwe, nicht wahr? Und der kommt vom Drachen seine Vollmacht und wir haben jetzt die Details da hineinzugehen. Wartet auf die Folge von Entscheidung 21. Offenbarung 13, Vers 5 sagt, und es wurde ihm ein Maul gegeben. Und wir wissen, wenn wir das alles ausführlich studieren, dass Offenbarung 13 eine Parallele ist zu Daniel 7, zum kleinen Horn. Und es heißt, es wurde ihm ein Maul gegeben, das was redete? Große Worte Lästerung, haben wir die schon mal gehabt? In Daniel 7, Vers 25, nicht wahr? Und es wurde ihm Macht gegeben, wie lange zu wirken? 42 Monate. Das haben wir jetzt, das Meertier, das gleiche ist wie das kleine Horn. Lästert und wirkt. Also, wie oft kommt diese Prophezeiung vor? 7-mal. Ist also besonders wichtig, okay? Ist nicht einfach nur irgendwo da reingeworfen, sondern 7-mal sagt uns die Bibel. Es gibt einen Abschnitt von 42 Monaten oder 3,5 Zeiten oder 1062 Tagen, der, wenn wir jetzt all diese Aussagen zusammenfasst, ja, ihr habt jetzt Daniel 7, Daniel 11, Daniel 12, Offenbarung 11, 12, 13, all diese 7 Verse zusammenfassen würdet in ein, zwei Hauptaussagen. Was würdet ihr sagen? Was ist die Hauptaussage, was ist der Hauptfokus dieser Zeitperiode? So konkret wie möglich, so konkret wie möglich.
Ja,
ja, das ist hier so ein bisschen, wenn ihr alles zusammen, was am meisten vorkommt hier sozusagen in diesem Film. Die Verfolgung der, welcher Christen? Der wahren Christen, nicht wahr, die der Bibel folgen, den Geboten Gottes, werden verfolgt und gleichzeitig haben wir die Erhöhung einer scheinchristlichen Macht, nicht wahr? Da werden wir gleich noch ausführlich drüber sprechen. Das Meertier, das kleine Horn, das hat zu tun mit den Heiden. Kommen wir gleich noch zu. Aber es geht vor allem, der Hauptfokus ist, dass hier eine bestimmte Zeitprophezeiung lang, eine bestimmte Zeitperiode, das Volk Gottes verfolgt wird. Okay? Also, wenn ihr die 7 Verse studiert, wisst ihr alles über die 1062 Tage. Das ist das biblische Zeugnis zu den 1062 Tagen. Und jetzt kommt natürlich die große Stunde für uns Bibelausleger, nicht wahr? Wir wollen natürlich wissen, wie lange sind 1260 Tage in der Prophetie? Und da haben wir einen interessanten Schlüssel. Wie heißt der Schlüssel? Ein Tag für ein Jahr. Und der findet sich wo? Immer das Gleiche. Zumindest haben wir schon die richtigen Antworten, nicht wahr? Aber wir müssen auch wissen, wo es steht. Es steht im Alten Testament, das ist sehr richtig. Hesekiel 4, Vers 6. Hesekiel 4, Vers 6. Möge es euch sich in euer Gedächtnis hineinbrennen, auf das ihr es niemals vergessen möget. Ihr könnt auch in 4. Mose 14, Vers 32 den gleichen Gedanken finden. Aber Hesekiel 4, Vers 6 ist einfach zu merken. Ein Tag für ein Jahr, und das stellt uns vor keine mathematische Hürde, denn 1260 Tage sind nach diesem Prinzip wie viel? 1260 Jahre. Das haben wir schon tausendmal gehört, aber wir sollten irgendwann auch in der Lage sein, das selbst aus dem Ärmel zu schütteln, nicht wahr? Genau. Machen wir noch gleich die Faktenabfrage vollständig. Wann begannen diese 1062 Tage? Und wann endeten diese 1062 Tage? Das ist, sagen wir so, prophetisches Grundschulwissen, okay? Ganz genau, dankeschön. 538 bis 538 war der Beginn, als die mittelalterliche Kirche, insbesondere durch das Wirken der französischen Könige, zur weltweiten Macht emporgestiegen ist, unter anderem auch durch das erste Sonntagsgesetz, das durch eine Kirche juristisch durchgesetzt wurde in Frankreich. Und 1798, was ist da passiert? Genau 1260 Jahre später. Der Papst wurde gefangen genommen von Napoleon, der Kaiser welcher Nation war? Frankreich. Nicht wahr? Immer die Ironie der Geschichte, dass die Franzosen, die ihnen geholfen haben, sie am Ende wie abgesetzt haben. hat den Franzosen aber auch nicht viel genützt, sind ja in der Revolution dann selbst ziemlich zugrunde gegangen. Aber jetzt habe ich eine interessante Frage für euch. Die meisten von euch haben das bestimmt schon 15 oder 83 Mal gehört, nicht wahr? Immer mal gehört, oh ja, Jahrtagprinzip genau, ach ja, das waren 21 Tage und 5 von 38 bis 17, 98, gut, dass wir es wissen. Jetzt habe ich mal eine interessante Frage an euch. Warum macht Gott das überhaupt so? Warum benutzt er das Jahr-Tag-Prinzip? Es ist eine Sache zu sagen, okay, wir sind gute Bibelstudenten, wir kennen das Jahr-Tag-Prinzip, wir wissen, wie man es auslegen soll. Da haben wir die Fakten, bums, aus, fertig. Aber eine ganz andere Sache ist doch zu wissen, ja, warum macht das eigentlich? Ja, aber das passt ja dann nicht. Okay, das stimmt, aber es ist eine sehr entfernt. Also, ja. Gott schützt sein Wort, das ist ein interessanter Gedanke. Das heißt, er möchte, dass es bewahrt bleibt, ja, das ist ein wichtiger Aspekt. Aber er hätte ja auch warum hat er ausgerechnet diese, er hätte ja auch sagen können, okay, ein Tag steht für 2,789 Jahre, er hätte ein bisschen mehr rechnen müssen, nicht wahr? Warum ausgerechnet das? Ja, also ähnlich geht es in die ähnliche Richtung, dass nur die wirklich graben und das, also das ist überhaupt der Gedanke, dass es, er hätte es auch andersrum machen können. Er hätte ja auch für einen Tag ein Jahr einen Tag geben können. Er hätte es ja auch andersrum machen können. Er hätte ja auch sagen können, okay, dass diese 1260, dass für jedes Jahr einen Tag angegeben wird, das ist genau umgekehrt, also das sind riesenlange Zeiträume. Ja, so hat es ja verkürzt. Er hat den langen Zeitraum, 1062 Tage, in seiner Sprache auf 1062 Tage verkürzt. Hätte es ja auch anders so machen können, hätte es ja noch viel größer machen können, oder? Dann wäre es auch noch versteckt gewesen und beschützt gewesen, aber warum macht er das so kurz? Warum sagt er, dass die Jahre Tage sind? Ja, nicht unbedingt, denn diese Zeitprophezeiung hat ja eigentlich nur für diese Menschen hier Gültigkeit gehabt. Denn, also sie ist natürlich gültig immer, dieses Prinzip ist immer gültig, das stimmt. Aber nachdem das jetzt abgelaufen ist, ist die Prophezeiung ja am Ende, nicht wahr? Ich verstehe, was du sagen willst ungefähr, aber es trifft es noch nicht ganz. Warum würde jemand einen Zeitraum von Jahren in Tagen angeben? Das ist ja, was er macht. Wenn das Jahr-Tag-Prinzip ist, dass Gott sieht, oh, das sind 1260 Jahre. Er guckt in die Weltgeschichte hinein und sieht, ah, das werden 1260 Jahre Verfolgung sein. Und er sagt, es sind 1260 Tage. Er sieht, oh, das sind 2300 Jahre vom Erlass des Aufbaus Jerusalems bis ins Jahr 1844. Und er sagt, es sind nicht 2300 Jahre, sondern 2300 Tage. Warum stellt Gott die Jahre als Tage dar? Nicht unbedingt. Es gibt ja auch Prophezeiungen, wo Jahre als Jahre da steht.
Weil er die Zeit der Verfolgung verkürzen will für seine
Heiligen. Ja, er verkürzt die Zeit der Verfolgung und es stimmt, dass nicht bis 1798 Verfolgung gab, sondern ungefähr 25 Jahre vorher hatte die Verfolgung aufgehört. Das hatte auch zu tun mit der Reformation dann und vor allem auch mit der Aufklärung. Also ungefähr 1770, 75 hat man kaum noch Inquisitionen gehabt, das hatte schon ein bisschen vorher aufgehört, gemäß der Verheißung, dass die Verfolgung verkürzt wird. Das stimmt, aber es ist noch keine wirkliche Erklärung, denn diese Jahre waren ja trotzdem eine Jahre, nicht wahr? Sie haben sich als Jahre erfüllt, sie waren keine Tage. Gott nennt sie nur Tage, obwohl es Jahre sind. Und warum würde jemand, versucht euch in die Gedanken von Gott, ich meine, es ist ja sein Wort, er möchte...
Also die Wahrnehmung von
Zeit ist anders bei Gott, ja, aber warum wählt er genau dieses Mittel? Es ist eine Größe, aber wir können seine Größe auch zeigen, indem er es größer macht, nicht wahr? Warum? Ihr kreist noch den Punkt herum. Kennt ihr irgendeine Stelle in der Bibel, wo jemand einen Zeitraum von Jahren als Tage empfindet? Über Gottes, aber ein Beispiel in der Bibel, wo eine Person. Jakob, ganz genau, wo? Jakob dient, genau, lass uns mal aufschlagen, in 1. Mose. In 1. Mose 30, und dann lasst uns mal schauen, warum er das so macht, warum er das so empfindet und warum er das so sagt. In 1. Mose 30, Verzeihung, 1. Mose 29 und dort Vers 20. Ja, das ist so ein wunderbarer Vers. Und ihr werdet jetzt endlich mal verstehen, warum es das Jahr-Tag-Prinzip überhaupt gibt. ist ja eine Sache zu wissen, ja, es gibt es in der Bibel und wir wissen, wie man es rechnen muss, aber zu sehen, warum Gott das macht. Schaut mal in Vers 20, so diente Jakob um Rahel 7 Jahre lang und sie kamen ihm vor wie einzelne Tage. Warum? So lieb hatte er sie. Jakob hat auf seine Braut gewartet. Er hat darauf gewartet, dass seine Braut fertig wird für die Hochzeit. Und die 7 Jahre kamen ihm vor wie 7 Tage. Gott sagt, es sind 1260 Jahre, wo mein Volk verfolgt wird, aber in Wirklichkeit sind es nur 1260 Tage. Warum? Weil sein Volk, was ist für ihn? Seine Braut. Und was macht Gott mit seiner Braut? Er liebt sie. Und weil er sie so sehr liebt und weil er es kaum erwarten kann, mit seiner Braut endlich Gemeinschaft zu haben, damit sie endlich bei ihm ist, kommt es ihm vor, wie dem Jakob, dem liebeskranken Jakob, kommen ihm die Jahre vor wie Tage. Und deswegen beschreibt er es als Tage. Es sind 2300 Tage. Er weiß, es sind 2300 Jahre. Aber ihm kommt es so vor, weil er liebt seine Braut so sehr, er liebt seine Gemeinde so sehr, er liebt sein Volk so sehr. Ist das nicht schön? Ich war ganz begeistert, als ich das herausgefunden habe. Wisst ihr, wenn wir in der Prophetie nicht einfach nur Zahlen und Daten sehen, sondern sehen, dass Gott die Dinge so schreibt, weil er uns liebt, weil er damit ausdrücken möchte, ich kann es kaum erwarten, ich kann es kaum erwarten, dass ihr bei mir seid. Und ich möchte es ausdrücken, dass ich wie Jakob die Jahre als Tage angebe. Das geht für mich so schnell, dass ich euch das teilhaben möchte. Ich liebe euch noch mehr, als Jakob seine Rahel geliebt hat.
Es gibt so in der Bibel, Gott sagt, bei Gott sind 1000 Jahre wie ein Tag.
Ja, aber das ist ein anderes Prinzip. Das ist einfach nur zu zeigen, dass Gott außerhalb der Zeit steht. Das gibt den Text auch, ja. Aber hier geht es ganz genau darum, dass ein Jahr wie ein Tag ist. Und das findet sich nur bei Jakob und Rahel. Diese Verkürzung, zu zeigen, ich liebe sie so sehr, ich kann es kaum erwarten. Gott liebt seine Gemeinde so sehr. Mitten in diese scheinbar trockenen prophetischen Daten ist eine Botschaft der Liebe eingebaut. Ich liebe euch als Volk so sehr, ich kann es kaum erwarten, dass ihr endlich bei mir seid. Genau, und Gott hat kein Problem mit Jahrhunderte zu warten, Jahrtausende zu warten und für das Volk zu arbeiten, für sie zu sterben, für sie aufzustehen, hohe Priester für sie zu sein, alles zu tun, damit sie endlich bei ihm sind. Ist das nicht schön? Ich finde das fantastisch. Also wenn euch jemand fragt, warum Gott das Tagprinzip erfunden hat, weil er uns so sehr liebt, noch mehr liebt, als Jakob seine Rahel geliebt hat. Er kann es kaum erwarten, dass seine Braut sein Volk bei ihm ist. Aber jetzt, wir haben gesagt, das Volk Gottes ist seine Braut. Gibt es eigentlich einen Text in der Bibel, der zeigt, dass wir seine Braut sind? Zweite Korinther 11, schlag mal auf, 2. Korinther 11. Mhm, ganz genau. In 2. Korinther 11. Vers 2. Zweite Korinther 11, Vers 2, dort sagt die Bibel. Denn ich eifere um euch mit göttlichem Eifer. Denn ich habe euch einem Mann verloren. Zu wem spricht er hier? Der Paulus spricht zu den Korinthern, zu einer Gemeinde Gottes, ja, zu den Christen. Er sagt, ich habe euch, ihr Christen, ihr Gemeinde, Volk Gottes, habe euch einen Mann verlobt, um euch als eine keusche Jungfrau, das Thema von vorhin, Christus zuzuführen. Also wenn man verlobt ist, dann tut man in aller Regel dann auch danach heiraten. Das ist man die Braut, nicht wahr? Das ist, wenn ich mich mit jemandem verlobe, dann ist das meine zukünftige Braut. Ja, das ist die Braut, mit der ich heiraten werde. Das heißt, die Gemeinde Gottes ist seine Braut, mit der er schon verlobt ist, aber die er noch nicht geheiratet hat. Jetzt. Gibt es noch eine Bibelaussage über die Braut Gottes? Wer ist noch die Braut? Wo steht's? Offenbarung 21. Genau. Es gibt noch eine Braut. Und jetzt wird es hoffentlich dann endgültig Klick machen bei euch, in Bezug auf Offenbarung 11, Vers 2. Offenbarung 21, Vers 2. Und ich, Offenbarung 21, Vers 2, einer der schönsten Verse der Bibel, und ich, Johannes, sah die was? Die heilige Stadt, das neue Jerusalem, von Gott aus dem Himmel herabsteigend, zubereitet wie eine für ihren Mann geschmückte Braut. Und dann heißt es weiter in Vers 9, und es kam einer zu mir, einer der sieben Engel, welche die sieben Schalen hatten, die mit den sieben letzten Plagen gefüllt waren, und er redete mit mir und sprach, komm, ich will dir die Frau, die Braut des Lammes zeigen. Wer ist das Lamm? Jesus Christus. Das heißt, die Braut von Christus wird jetzt gezeigt. Und was zeigt er? Vers 10, und er brachte mich im Geiste auf einen großen und hohen Berg und zeigte mir die große Stadt, das heilige Jerusalem, die von Gott aus dem Himmel herabkam. Also, 2. Korinther 11 sagt, dass die Braut ist die Gemeinde, richtig? Aber jetzt sagt Offenbarung 21, ganz offensichtlich, die Braut ist die, ist das neue? Jerusalem. Jetzt, wer hat recht? Paulus oder Johannes? Korinther oder Offenbarung? Ja, wie kann jetzt die Braut, hat Jesus zwei Bräute? Jerusalem und die Gemeinde. Ist identisch? Aber wir sind doch Menschen, das ist ein Gebäude. Das ist eine Stadt, das sind Menschen. Ja, was nun? Warum ist es identisch? Sie haben ja recht, natürlich ist es identisch. Aber warum ist es identisch? Genau, weil die Gemeinde in Jerusalem wohnt. Denn was nützt eine Stadt ohne Bewohner, oder? Wenn ich sage, ganz Stuttgart ist auf den Beinen, meine ich denn, dass die Häuser von Stuttgart sich bewegen? Was meine ich? Die Menschen von Stuttgart sind unterwegs. Ganz Hamburg hat sich aufgeregt. Ganz Jerusalem. Das heißt, Jerusalem, ganz genau, Jerusalem, das himmlische Jerusalem und die Gemeinde Gottes sind in der Prophetie zwei Dinge, die man nicht voneinander trennen kann. Deswegen heißt es, Daniel 7, Vers 25, das kleine Horn verfolgt die Christen. Daniel 12, Vers 7, die Christen werden zerschmettert. Und dann heißt es hier, Offenbarung 12, Vers 6, die Frau, die Gemeinde, flieht in die Wüste. Offenbarung 12, Vers 14, die Frau flieht in die Wüste, wird ernährt. Offenbarung 11, Vers 2, was wird zertreten? Jerusalem. Könnt ihr sehen, dass nach dem, was wir gerade studiert haben, offensichtlich Jerusalem hier ein Symbol ist für das Volk Gottes im Ganzen. Das zertreten und zerschmettert wird für diese Zeitperiode. Macht das Sinn? Das ist ganz deutlich. Man kann es gar nicht verpassen. Übrigens, nebenbei gesagt, sind wir jetzt schon in Jerusalem? Aber sind wir schon Bürger von Jerusalem? Wo steht's? Sind wir schon Bürger von Jerusalem? Schaut mal mit mir in Hebräer 12. Hebräer 12, Vers... Merkt euch die Texte. Schreibt es euch auf, wenn ihr sie merken könnt. Hebräer 12, Vers... 22 und 23. Oh, ist das schön. Hebräer 12, Vers 22 und 23, sondern ihr, die Gemeinde Gottes, seid gekommen zu dem Berg Zion, haben wir schon behandelt ausführlich, könnt ihr euch erinnern, und zu der Stadt des lebendigen Gottes, dem himmlischen Jerusalem, und zu Zehntausenden von Engeln, zu der Festversammlung und zu der Gemeinde der Erstgeborenen, die im Himmel angeschrieben sind. Die sind noch nicht im Himmel buchstäblich da, aber sie sind angeschrieben. Und was ist da angeschrieben? Die Namen. Und wo sind die angeschrieben? Im Lebensbuch. An den Türen der Häuser, nicht wahr? Da steht dein Name schon an der Tür des Hauses dort. Wenn du dich für Jesus entscheidest, wenn du dich taufen lässt, steht dort irgendwo dein Name im Lebensbuch. Heißt es, dass alle Menschen, deren Namen dort aufgeschrieben sind, auch im Himmel sein werden? Dazu gibt es das Untersuchungsgericht, nicht wahr? Das Mist. Aber wenn wir bei Jesus bleiben, kann uns nichts, aber auch gar nichts aus diesem Haus vertreiben. Nichts, aber auch gar nichts. Wenn wir Jesus haben und bei ihm bleiben. Schaut mal mit mir in Philipper 3. Philipper 3, Vers 20, noch so ein schöner Vers. Philipper 3, Vers 20. Philipper 3, Vers 20. Dort sagt die Bibel: Unser Bürgerrecht aber ist im Himmel, von woher wir auch eben den Herrn Jesus Christus erwarten als den Retter. Unser Bürgerrecht ist im Himmel. Die Gemeinde lebt, sollte jetzt schon im Geiste in Jerusalem leben, jetzt schon verbunden sein mit dem himmlischen Heiligtum. Und Offenbarung 11 spricht davon, dass dieses Jerusalem entgegen Gottes Plan für 42 Monate, 538 bis 1798, zertreten wird. Zertreten wird. Und zwar, weil etwas in den Vorhof hineingedrungen ist. Die Heiden. Während dieser Zeitperiode würden Heiden, das Heidentum, in den Tempel hineinkommen. Machen wir kurz erst eine kurze Überlegung. Wenn wir uns mal das Heiligtum über vorstellen, nicht wahr? Wir haben den Vorhof, das Heilige und das Allerheiligste. Wir wissen, das ganze Heiligtum spricht von wem? Von Jesus. Jesus ist das Lamm, Jesus ist der Hohepriester, Jesus ist Gott auf dem Thron, Jesus ist alles. Als Jesus im Vorhof gedient hat, symbolisch gesprochen, wo ist er dort buchstäblich gewesen? Wo ist er buchstäblich gewesen? Auf der Erde. Denn wir haben den Brandopferaltar, nicht wahr? Der steht für das Kreuz und wir haben das Waschbecken, steht für die Taufe und die Auferstehung. Das heißt, der Vorhof steht für den Tempelbereich, der zur Erde gehört, ja, im großen kosmischen Plan. Jesus kam vom Himmel, vom Thron Gottes, den man nicht sehen kann, der verdeckt ist, nicht wahr? Aus dem Heiligtum heraus, auf die Erde, wurde für uns geschlachtet. Am Kreuz von Golgatha ist für uns auferstanden, ist getauft worden. Und dann ist er in den Himmel. Ihr wisst, im hebräischen Heiligtumsdienst, da konnten die Menschen, in welchen der drei Abteilungen konnten die Menschen hinein? Konnten sie in den Vorhof hinein? Ja, konnten sie in das Heilige? Die Menschen? Nur der Priester. Aber den normalen Sünder nicht. Ins Allerheiligste schon gar nicht. Das heißt, das war der Bereich, den die Menschen sehen konnten. Sie konnten den Brandopferaltar sehen, sie konnten das Waschbecken sehen. Sie konnten dort das Lamm sehen. Sie konnten den hohen Priester sehen, wenn er im Vorhof war. Sie konnten den hohen Priester nicht sehen, wenn er im Heiligen war. War ihren Blicken verschlossen. Sie konnten nur glauben, dass er da ist. Ja? Und der Priester ging dann in das Heiligtum, hat da gewirkt und hat am großen Versöhnungstag einmal im Jahr auch im Allerheiligsten gewirkt. Das hat man auch nicht gesehen. Das war alles verborgen dem Auge. Als Jesus, nachdem er auf der Erde war, ist er in den Himmel. In den Himmel hineingegangen und hat dort für uns gewirkt. Sehen wir Jesus? Können wir Jesus sehen im Himmel? Nein. Wisst ihr, nebenbei gesagt, haben denn die Israeliten überhaupt gewusst, dass sich der hohe Priester bewegt? Konnten die irgendwie da das ahnen? Genau, es gab so kleine Schellen am Gewand, so kleine Glöckchen und so Granatäpfelchen. Das heißt, man konnte ihn zwar nicht sehen, man konnte ihn aber hören. Können wir ihn sehen? Können wir ihn hören? Das ist ein Wort, nicht wahr? Können wir ihn hören? Wir können hören, dass er, was er uns sagt. Wir können wissen, dass er sich bewegt. Wir können sehen, dass er etwas für uns tut. Also, halten wir fest, im großen kosmischen Plan gesehen steht der Vorhof für die Erde und die beiden Abteilungen des Heiligtums für den Himmel. Und was soll jetzt den Heiden übergeben werden? Der Vorhof, das heißt die Erde. Gottes Volk auf Erden wird angegriffen und zertreten von Heiden. Die heilige Stadt, die Christen auf der Erde. Denn können die Heiden in den Himmel kommen? Das ist unmöglich, nicht wahr? Keine Chance. Selbst heute kommt keiner mit keiner Space Shuttle zum himmlischen Heiligtum. Nicht wahr? Das ist unmöglich. Aber die Erde kann betreten werden. Man kann sich in das Heiligtum hineinkommen, auf Erden, und sich dort breit machen. Und wo in der Bibel steht, dass das Heidentum hineinkommen würde in den Tempel Gottes, in die Gemeinde auf Erden? hinein. Schlag mal mit mir auf. 2. Thessalonicher 2. Ab Vers 3. Lasst euch von niemand in irgendeiner Weise verführen. Denn es muss unbedingt zuerst der Abfall kommen und der Mensch der Gesetzlosigkeit. Gesetzlosigkeit ist auch anders ausgesprochen Sünde, nicht wahr? Sünde ist die Gesetzlosigkeit. Geoffenbart werden, der Sohn des Verderbens. Das heißt, jemand, der gegen das Gesetz arbeitet. Haben wir jemanden hier in unserer Auflistung, der gegen das Gesetz arbeitet? Das kleine Horn, Daniel 7, Vers 25, es ändert nämlich Zeit und Gesetz. Es ändert Zeit und Gesetz und bringt damit etwas. Übrigens, welches Gesetz spricht von Zeit? Das 4. Gebot, das ist das einzige Gebot, das von Zeit spricht, nicht wahr? Der Sabbat. Stattdessen, es wird geändert, stattdessen kommt was hinein? Der Sonntag. Und woher kommt der Sonntag? Von den Heiden. Die Heiden zertreten den Vorhof, die Gemeinde auf Erden. Steht hier, er setzt sich in den Tempel Gottes und wie heißt es weiter? Der Sohn des Verderbens, übrigens, wer wird noch in der Bibel Sohn des Verderbens genannt, ganz kurz? Judas, ganz genau, ist der einzige, der noch genannt wird, Sohn des Verderbens. Nee, nicht kein Antichrist von außen, sondern ein Verräter von innen. Der sich widersetzt und sich über alles erhebt, was Gott oder Gegenstand der Verehrung heißt, sodass er sich in den Tempel Gottes setzt als ein Gott und sich selbst für Gott ausgibt. Er geht in die Gemeinde sozusagen, in den Tempel hinein und gibt sich aus, als ob er Gott wäre. Er kämpft, sagt die Bibel sogar in Offenbarung 13, gegen das himmlische Zelt. Er kommt zwar da nicht hin, aber wie kann er gegen das himmlische Zelt kämpfen? Wie ist es möglich, gegen das himmlische Zelt zu kämpfen, das himmlische Zelt zu lästern, gegen den himmlischen Heiligtumsdienst zu kämpfen, obwohl man da gar nicht hinkommt? Wie kann man den zertreten und dagegen kämpfen? Ja?
Indem man die Gebote verändert.
Indem man die Gebote verändert, ja? Wie kann man, also im himmlischen Heiligtumsdienst passiert was? Da passiert Sündenvergebung, oder? Das heißt, ich als Mensch kann zu Jesus kommen, um bei ihm direkt Vergebung für meine Sünden zu bekommen. Und das haben wir bitter nötig, oder? Und wie kann. Was bedeutet es, wenn es heißt, dass genau dieser Dienst zerstört werden soll? Da kann ja niemand in den Himmel gehen und Jesus daran hindern. Aber wen kann man hindern? Die Menschen. Man kann sie entweder zwingen, das nicht zu tun, oder man kann ihre Aufmerksamkeit ablenken auf einen anderen Priester, auf ein anderes Heiligtum, wo es auch solche Waschbecken gibt, nicht wahr? Solche Taufbecken, wo auch jeden Tag geopfert wird, wo auch solche runden Brote verteilt werden, solche Oblaten, wo auch viele Kerzen stehen, wo es viel Weihrauch gibt, ein Altar, viel Gold und Silber und prachtvolle Priester, nicht wahr, in Purpur und Weiß, wo es sogar einen Beichtraum gibt, wo der abgetrennt ist durch eine Trennwand, nicht wahr? Wo ich hingehen kann und meine Sünden bekennen kann. Denn ich habe das Beispiel, glaube ich, bei Entscheidung 21 gebracht. Wenn ich euch zum nächsten Dienstag hier einlade zum Offenbarungsseminar und die beiden Techniker dort hinten, die gerade miteinander sprechen und mir nicht zuhören, nicht wahr, Wova und Simon? Hallo, kein Problem. Wenn die zur gleichen Zeit, nächste Woche, 19:30, ein Gartenfest unten organisieren und alle in der Gemeinde einladen, dann müssen die niemals diesen Raum betreten, um mein Offenbarungsseminar kräftig zu stören, oder? Denn alle werden vielleicht zum Gartenfest gehen. Ich weiß nicht, vielleicht würdet ihr trotzdem zum Offenbarungsseminar kommen. Aber mal gesetzt den Fall. Da gibt es dann interessante, super leckere vegetarische Schnitzel oder was auch immer. Man könnte sozusagen eine Veranstaltung hier oben torpedieren, ohne dort hier überhaupt leibhaftig zu sein, indem man einfach etwas anderes organisiert, was die Menschen umlenkt. Und genau das passiert. Das Heidentum dringt ein in die Gemeinde und zertritt die Wahrheit. Das Heiligtumswahrheit, die Wahrheit über die Vergebung der Sünde, die Wahrheit über das Gesetz Gottes und mitkommen ein ganzer Haufen von heidnischen Bräuchen. Wisst ihr, nehmen wir mal an, ihr würdet leben 1000 Jahre vor Christus, okay, im alten Babylon. Nehmen wir mal an, ihr würdet vor 1000, also dann vor 3000 Jahren, 1000 vor Christus oder wann auch immer, viele hunderte Jahre vor Christus in Babylon leben und ihr würdet einfach dort den Gottesdienst besuchen oder euch als religiöse Person fühlen. Wisst ihr, was ihr machen würdet? Ihr würdet am 25. und 26. Dezember in die Gemeinde gehen, in die Kirche gehen. Ihr würdet zu einem Priester gehen in Babylon und würdet eure Sünden dem Priester bekennen. Wenn ihr sterben würdet, würdet ihr eine letzte Ölung bekommen. Ihr würdet eine Frau anbeten, die ein Kind in ihrem Arm hält. Ihr würdet an dem Tag, der der Sonne geweiht ist, jede Woche einen Gottesdienst haben. Ihr würdet Prozessionen sehen von Priestern, okay, das wäre mehr in Persien, aber auch in Babylon, mit so großen Fischmützen, nicht wahr? Das wäre alles in Babylon, da wäre nichts Christliches dran. Ja? Ihr würdet zu der Zeit, wo wir Ostern feiern haben, ein Fest für Easter haben. Übrigens, Ostern im Englischen heißt Easter. Easter. Und die Liste würde sich, könnte man jetzt fortführen und fortführen und fortführen und fortführen. Mit anderen Worten, das, was hier in dieser Zeitperiode religiös erfunden wurde, wurde hier gar nicht religiös erfunden. Und wisst ihr, eine der größten, schockierendsten Wahrheiten, die ich erstmal verdauen musste, als ich sie erkannt habe, war, dass die Bibel dieses System nicht Babylon einfach nur in einem symbolischen Sinne meint. Ich sage Babylon, weil es halt abgefallen ist. Sondern sie nennt es Babylon, weil es buchstäblich Babylon ist. Dort geschieht genau das, was in Babylon geschehen ist. Aber exakt genau das Gleiche. Mehr oder weniger. Nur, dass in dieser Zeitperiode Babylon sich verkleidet hat und in den Vorhof eingedrungen ist. Etwas, was nicht geplant war, wovor die Bibel ausführlich gewarnt hat. Babylon. Das Heidentum. Und nicht nur Babylon, sondern Griechenland. Ihr wisst, die griechische, die unsterbliche Seele, nicht wahr? Und Ägypten und so weiter, hin und fort. Das ist das, was die Bibel hier beschreibt. Und etwas, das sehr wichtig ist und sehr ernst zu nehmen ist. Die Bibel nennt dieses System, das wir auch das kleine Horn nennen oder auch das Tier aus dem Meer, wiewohl es viele, 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 viele liebevolle Christen gibt, die dort im Himmel sein werden. Genauso wie es auch viele, 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 viele liebevolle Christen und Menschen überhaupt in Nordkorea gibt und in der ehemaligen DDR gegeben hat, ist das System doch ein System, das die Bibel nicht umsonst Babylon beschreibt, weil es genau die Riten und Bräuche von Babylon übernommen hat. Und da könnte man viele Stunden mit zubringen, das alles im Detail zu beweisen, aber die paar Punkte, die wir angesprochen haben, glaube ich, reichen schon aus, um das zu zeigen. Das heißt, das Heidentum, das zunächst einmal von den Christen besiegt wurde, durch die Urchristenheit und durch Pfingsten, kam durch die Hintertür wieder hinein. Und deswegen sagt Johannes, misst den Vorhof nicht. Misst diese Zeitperiode nicht. Da ist einiges schiefgelaufen. Und heute sind so viele Menschen Atheisten oder gehen nicht in die Kirche, weil sie sagen, wie kann denn die Bibel wahr sein, wie kann denn Gott ein wahrer Gott sein, wenn in dieser Zeitperiode so viel Unheil geschehen ist? Warum soll ich einer christlichen Kirche angehören, warum soll ich Christ werden, wenn die Christen über die Jahrhunderte im Mittelalter so viele schlechte Dinge getan haben? Und die Wahrheit ist, in Wirklichkeit war das nicht christlich inspiriert, sondern heidnisch inspiriert. Deswegen ist Offenbarung 11 so interessant und wir werden die nächsten Male ein bisschen weiter darüber sprechen, denn Offenbarung 11 macht jetzt, nachdem es bis 1844 gegangen ist, in Offenbarung 10 und einen Ausblick aufs Untersuchungsgericht gegeben hat, macht sie jetzt einen Sprung zurück und zeigt uns die Zeit davor, warum es dieses Untersuchungsgericht geben musste. Und wir werden noch einige spannende Dinge hier lernen. Das dazu. Ein kurzer Gedanke noch. Genau. Schaut mal mit mir in Lukas 21. Genau, Offenbarung 21, Vers 24. Jetzt könnt ihr auch diese Stelle erklären. Viele haben da irgendwie, wissen nicht genau, was die dazu sagen sollen. Aber mit dem, was wir jetzt in Offenbarung 11, Vers 2 gelernt haben, könnt ihr diese bekannte Stelle aus Lukas gut erklären. Da heißt es in der Endzeitrede Jesu in Lukas 21, Vers 24: Und sie werden fallen durch die Schärfe des Schwerts und gefangen weggeführt werden unter alle Heiden. Und Jerusalem wird zertreten werden von den Zeiten, von den Heiden, Verzeihung, bis die Zeiten der Heiden erfüllt sind. Wann haben sich die Zeiten der Heiden erfüllt? Werd aufgepasst. Genau, die 42 Monate. Es gibt nur eine Stelle in der Bibel, die von einer Zeit der Heiden spricht, die den Tempel zertreten. Und das sind die 42 Monate in Offenbarung 11, Vers 2. Das heißt, Jesus spricht hier die Zeitprophezeiung an von 538 bis 1798. Und was kommt danach? Schaut mal Vers 25. Und dann werden Zeichen geschehen an Sonne, Mond und Sterne und auf der Erde Angst der Heidenvölker und Ratlosigkeit bei dem Tosen des Meeres und der Wogen, da die Menschen in Ohnmacht sinken werden vor Furcht und Erwartung dessen, was über den Erdkreis kommen soll. Denn die Kräfte des Himmels werden erschüttert werden. Und ich glaube, das erfüllt sich jetzt gerade vor unseren tatsächlichen Augen. Ich habe ein paar Sachen im Internet gesehen, die mich schockiert haben. Wenn ihr sehen würdet, wie viel Erdbeben es in den letzten Monaten gegeben hat, wie viele Naturkatastrophen, früher in unseren Evangelisationen haben wir die, also ich meine, vor 100 Jahren gab es ein Erdbeben in 10 Jahren, nicht wahr? Vor 50 Jahren standen die Erdbeben alle noch groß auf der ersten Tageszeitung. Vor etlichen Jahren haben wir in unseren Evangelisationen die Erdbeben und die Naturkatastrophen so dargestellt, so viel gab es dieses Jahr, nicht wahr? 15, 20, 30. Es gibt Leute im Internet, die stellen für jeden Monat Tag für Tag dar. An dem Tag großes Erdbeben in Sumatra, dem Tag großes Erdbeben da, Tornado hier, 30 Tote da, Katastrophe hier. Täglich. Und man fragt sich, es kann eigentlich nicht mehr schneller gehen. Das kriegen wir nicht alles so mit, wenn wir AD und ZDF schauen, obwohl nichts gegen AD und ZDF. Aber die Welt ist völlig, völlig in der Auflösung begriffen. Und niemals zuvor sind Menschen so unsicher, was die Zukunft angeht, nicht wahr? Finanziell, sozial, politisch, mittlerweile wird immer mehr aufgeweicht. Die Menschen sind teilweise in Ohnmacht vor Furcht und Erwartung dessen, was kommen soll. Und Vers 27 sagt dann: Und dann werden sie den Sohn des Menschen kommen sehen in einer Wolke mit großer Kraft und Herrlichkeit. Das heißt, dieser Punkt 1798 gibt uns noch einmal so einen prophetischen Zeitpunkt, wo wir sagen, bis dahin ging die Zeit der Heiden. Und dann kommen diese letzten Ereignisse, diese letzte Endzeit. Ereignisse, die sich immer schneller, stattfinden, die immer intensiver werden, und Jesus kommt wieder. Und das ist das, was letztendlich der Hauptfokus hier sein sollte. Jesus, Gott, kann es kaum erwarten, oder? Wir haben es heute gesehen. Er verwendet das Ja-Tag-Prinzip, um zu sagen, ich warte so sehr auf meine Braut. Die Frage ist, warten wir so sehr auf Jesus? Wartest du so sehr auf Jesus, der du live zuschaust? Warten wir so sehr auf Jesus, dass wir auch es nicht erwarten können? Und wenn wir Offenbarung 11, Vers 2 betrachten, mit dem, was wir gesehen haben, können wir feststellen, dass die Bibel sehr präzise vorhergesagt hat, was passieren wird. Und eine besondere Lektion für uns ist, dass wir sehen können, dass wir die Braut Gottes sind und dass Jerusalem die Braut Gottes ist. Und dass wir einen Platz haben im neuen Jerusalem. Freust du dich schon auf deinen Platz im neuen Jerusalem? Ich freue mich schon. Wollen wir uns vornehmen, dort auch hinzukommen. Denn wie wir gesehen haben, ist der Satan nicht auf den Kopf gefallen. Er weiß, wie er seine Methoden, seine Ideen, seine Strategien auch durch die Hintertür nicht nur von ganzen Kirchen, sondern auch in unser Leben hineinbringt, oder? Ich weiß es aus meinem Leben. Der Satan kennt die Hintertürchen. Er weiß, dass er mit der Frontalstrategie selten Erfolg hat, aber er kennt die Hintertürchen, oder? Kennst du die Hintertürchen, die Satan bei dir kennt? Damit du sie extra doppelt verrammeln kannst. Das ist eine interessante Frage, oder? Und ich glaube ganz fest an die Verheißung, dass unsere schwächsten Punkte durch Gebet und Wachen unsere stärksten Punkte werden können. Und dafür möchte uns Jesus die Kraft schenken. Wollt ihr auch die Kraft haben? Wollen wir die Kraft uns in Anspruch nehmen von Jesus? Dann wollen wir heute hiermit schließen. Ich möchte euch einladen zur nächsten Woche. Vorher wollen wir noch gemeinsam aufstehen für ein Abschlussgebet. Lieber Vater im Himmel, wir möchten dir von Herzen Dank sagen für dein wunderbares Wort. Wir möchten dir von Herzen Dank sagen, dass wir es studieren dürfen. Von Herzen Dank sagen, dass du in der Bibel so klar und deutlich bist und dass wir so viele Tiefen entdecken können. Und ich möchte dich bitten, dass du uns Kraft schenkst, bei dir zu bleiben. Jesus, vergib uns, wo wir gefallen sind und hilf uns, dass wir durch deine Kraft Überwinder sein dürfen. Wir danken dir von ganzem Herzen, dass du uns immer wieder zu dir ziehst, immer wieder ermutigst, immer wieder Mut zusprichst, damit wir vorbereitet sind, damit wir zu dieser jungfräulichen Gruppe gehören können, zu den 144.000. Ich wünsche mir das so sehr und ich glaube, jeder Einzelne hier wünscht sich das. Und ich danke dir von ganzem Herzen, dass du uns die Kraft zu geben möchtest. Amen. Amen. Dürft ihr nochmal setzen. Ich möchte euch einen guten Nachhauseweg wünschen. Nächste Woche geht es weiter. Wir werden dann zu Vers 3 überschreiten, zu den zwei Zeugen. Das wird sehr, sehr spannend werden. Dürft ihr nicht verpassen. Auch ihr, die live zugeschaut habt. Nächste Woche ist unser nächstes Programm hier auf joelmediatv.de und dann die Woche darauf könnt ihr auch die Predigt hier live mitverfolgen auf www.joelmediatv.de. Seid dazu herzlich eingeladen. Gottes Segen euch, macht's gut, schaut mal wieder in der Videoecke vorbei. Es gibt demnächst wieder neue Videos, nicht nur von Tash Parklab, sondern auch von Emanuel Beck. Sehr gute Videos und die neue Kanzler Study Hour ist hochgeladen. Die könntet ihr euch gleich noch anschauen, wenn ihr nicht schon zu müde seid. Dann macht's morgen und bis dann. Gottes Segen und viel Freude. Guten Nachhauseweg euch auch.